Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Großer Bahnhof. Der Bundeskanzler ist da, ebenso wie der Bundeswirtschaftsminister. Heute startet das schwedische Unternehmen Northvolt mit dem Bau einer großen Batteriefabrik im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Mehr dazu gleich auch aus dem Börsensaal. Zunächst aber Jörn Schaar, der den Spatenstich beobachtet hat.
Sie wollen gute Nachbarn sein. Der Pragmatismus der Menschen vor Ort und die sehr gute Vorarbeit der örtlichen Wirtschaftsförderung seien es gewesen, was ihn von Heide als einzigartigem Standort überzeugt habe, sagte Gesamtgeschäftsführer von Northvolt Peter Karlsson. Er betonte, dass jetzt Fachkräfte in der Region gebraucht würden, Fachkräfte für Berufe, die es zum Teil noch gar nicht gäbe.
And one thing I would just utilize this moment.
Für eines möchte ich die Gelegenheit nutzen. Alle Schleswig-Holsteiner, die hier aufgewachsen sind und vielleicht eine Karriere woanders in Deutschland oder in Europa gesucht haben. Jetzt ist die Zeit, über einen Umzug nach Schleswig-Holstein nachzudenken.
Looking at moving back to Schleswig-Holstein, because you know here you can really combine quality of life with high-tech manufacturing careers.
Bundeskanzler Scholz blickte zunächst in die Vergangenheit. Die Industrie habe sich schon immer da angesiedelt, wo es günstige Energie gegeben habe. Das seien früher das Saarland und das Rheinland mit ihrer Kohle gewesen. Heute seien erneuerbare Energien wichtiger geworden. An der Westküste Schleswig-Holsteins habe man schon früh Windenergie zum Rohstoff gemacht.
Windig und sonnig ist an vielen Orten in Deutschland. Aber es war keine Fügung, sondern eine klare Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, der Landesregierung hier in Schleswig-Holstein, der Gemeinden unter anderem hier im Kreis Dithmarschen konsequent auf die Windenergie zu setzen, seit vielen, vielen Jahren schon.
Rund 3 Jahre Planung sind in die Ansiedlung Northvolts geflossen, bevor Anfang des Jahres die Genehmigungen für den Bau vorlagen. Dirk Burmeister von der Entwicklungsagentur Region Heide gilt als einer der Väter der Ansiedlung von Northvolt vor den Toren der Dithmarscher Kreisstadt. Für ihn ist klar, dass der offizielle Baustart heute nur ein Zwischenschritt ist, denn die eigentliche Arbeit beginne erst jetzt.
Infrastrukturmaßnahmen, Wohnbauflächen, wir ziehen ja quer durch die Stadt neue Infrastrukturen, ob das die Wassergeschichte ist, das sind natürlich alles Infrastrukturmaßnahmen, die sind noch nicht vorhanden. Aber ich weiß, dass im Hintergrund wirklich auf Hochtouren gearbeitet wird.
So sieht es auch Thomas Bultier von der IHK. Land und Bund müssten jetzt stark in die Infrastruktur investieren. Vor allem Straßen- und Schienenanbindung seien für ein Werk dieser Größe unzureichend.
Also es kann nicht sein, dass man 900 Millionen Euro in eine Fabrik an Förderung hineingibt und das Umfeld dann dem Spiel überlässt und sagt, dann gucken wir mal, was da wird.
Northvolt investiert rund 4,5 Milliarden Euro in das neue Werk. 3.000 Arbeitsplätze sollen direkt in der Fabrik entstehen. Hier vor Ort geht man davon aus, dass in Zulieferbetrieben rund 10.000 weitere Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Für weitere Industrieansiedlungen seien mehr als 500 Hektar Gewerbeflächen nötig, hieß es heute. Die Region Dithmarschen wird sich in den kommenden Jahren sehr verändern. Das steht heute schon fest.
Jörn Schaar, Gigafabrik für Batteriezellen. In Schleswig-Holstein. Die Politik ist hoch erfreut, kaum anders zu erwarten. Sie ist auch finanziell dabei. Aber der Löwenanteil kommt von Northvolt, dem Konzern aus Schweden. Was treibt den nun an? Sind nicht eigentlich die USA der große Sehnsuchtsort, wo weitaus mehr Subventionen winken? Mit der Frage geht's in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Wehrle.
Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Hendrik Ponsen gesprochen. Er ist Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit bei Union Investment. Und genau das war meine Frage. Warum ausgerechnet Schleswig-Holstein? Warum eine Batteriefabrik in Europa und nicht in den USA oder China?
Ja, die Schweden treibt ein enorm attraktiver Standort mit Zugriff auf umfangreiche Offshore-Windkapazitäten. Nicht hinderlich wird sein, dass die deutsche Politik hier bereit ist, auf kommunaler Ebene viel Fläche bereitzustellen und auf Bundesebene und Landesebene bereit ist, mit Subventionen das Ganze einfacher zu machen.
Die Chinesen haben den Markt ziemlich aufgemischt. Es ist politisch gewollt, dass die Europäer unabhängiger werden, auf eigene Batterieproduktion zurückgreifen können. Wie konkurrenzfähig ist eine solche Fabrik?
Die ist sehr konkurrenzfähig. Vor allen Dingen, weil es nicht nur darauf ankommt, langfristig mehr Batterien zu haben, sondern auch und vor allem grünere Batterien. Und mit dem Zugriff auf umfangreiche grüne Stromkapazitäten dort oben in Schleswig-Holstein ist es ein Produktionsstandort, der tatsächlich sich dann differenzieren kann, gerade auch im Vergleich zu asiatischen Produktionsstandorten. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Nutzer dieser Batterien. Denken Sie dort an die Automobilindustrie. Die CO2-Produktionskosten einer Batterie werden nachher dem Auto zugerechnet. Und deswegen ist das gerade für Premium-Hersteller sehr, sehr wichtig und lohnend, grüne Batterien zu verbauen und eben nicht braune, die mit Kohlestrom produziert wurden.
Geht es nur um die Autohersteller?
Das geht weit darüber hinaus. Wir stehen ja nicht nur in der grünen Transformation, sondern auch in der digitalen Transformation. Datencenter laufen 24/7 und die Sonne scheint aber nachts selten. Und der Wind, der hat eben auch seine Flauten. Und deswegen brauchen wir Speichertechnologien, um perspektivisch auch gerade diese Datencenter sehr, sehr sicher betreiben zu können.
Wenn man den Blick ein bisschen weitet, wie wichtig ist die Batterieproduktion in der Industrie?
Ich glaube, wir haben gelernt, dass die Mischung aus Abhängigkeit und Energie eine ganz, ganz toxische ist. Das haben wir spätestens mit Gas und Russland gemerkt. Und das Thema Batterien, dort haben wir eine unglaublich große Abhängigkeit von Asien. Und deswegen ist es geopolitisch so wichtig, dass wir Batterien, die wir zur sicheren Verfügbarkeit von Strom brauchen, auch hier selbst vor Ort produzieren. Und natürlich, denken Sie wieder an die Autohersteller, auch die Wertschöpfung hier im Land behalten. Also etwa die halben Kosten der Autoproduktion, wenn man an Elektromobilität denkt, stecken in der Batterie. Und diese Batterie dann hier selbst mitzumachen, selbst beteiligt zu sein, sorgt natürlich dafür, dass man an den Gewinnen, die dort entstehen, auch wieder selbst teilhaben kann.
Diese Subventionen fehlen aber an anderer Stelle. Wäre es nicht sinnvoll, das ein bisschen breiter zu streuen?
Schwierig immer im Einzelfall abzuwägen. Es ist eine Schlüsseltechnologie, die brauchen wir quasi als Basis- und Grundversorgung. Und am Fundament nicht zu sparen, scheint mir grundsätzlich erstmal vernünftig zu sein. Ob es im Einzelfall für jede Million Euro, die man dort an Subventionen zahlt, auch bessere Verwendungen gegeben haben könnte. Ich glaube, das ist sehr gut möglich, aber damit kenne ich mich en Detail zu wenig aus. Grundsätzlich macht es Sinn.
Die Fabrik in Schleswig-Holstein ist ja nur eine von vielen, die geplant ist. Muss man sich das so vorstellen, dass da so ein Netzwerk innerhalb der westlichen Welt entstehen soll?
Das ist tatsächlich ein riesiges strategisches Projekt, denn wir brauchen seltene Erden, die zu guten Teilen in chinesischer Hand sind. Deswegen die Besuche zahlreicher Wirtschaftsdelegationen aus Europa, in Kanada, aber auch in Südamerika, in Teilen auch noch in Afrika. Aber da ist im Grunde genommen das Spiel schon gelaufen. Neben den seltenen Erden brauchen wir umfangreiche Kapazitäten an grünem Strom. Hier sehen wir, dass wir nun umfänglich dabei sind, die aufzubauen. Aber abgeschlossen ist das noch lange nicht. Das wird noch ein ganz, ganz weiter Weg. Und dann geht es natürlich auch um die Sicherung von Arbeitsplätzen, um die Sicherung von Europa als einen attraktiven Wirtschaftsstandort. Und deswegen braucht man diese Schlüsseltechnologie für die Zukunft.
Sagt Hendrik Ponsen von Union Investment.
So viel zur neuen Riesenbatteriefabrik in Schleswig-Holstein. Wie sieht's aus beim Börsentag als Ganzes?
Ja, der DAX hat heute wieder ein neues Rekordhoch erreicht, ist bis 18.238 Punkte gestiegen. Aber wenn ich Händler frage, viele sagen, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis es zu einer Korrektur kommen wird. Und eine solche Korrektur kann auch schon mal ziemlich deutlich ausfallen. In dieser Woche stehen noch eine ganze Reihe von Konjunkturdaten an. Die Zahlen kommen nicht nur hier aus Deutschland, sondern auch aus Europa und aus Übersee. Auch Unternehmen lassen sich in die Geschäftsbücher schauen. Je nach Unternehmen, je nach Branche gibt es ziemlich große Unterschiede. Und der Blick auf den DAX, aktuell steht er bei 18.199 Punkten.
Welche Aktien waren denn auffällig im DAX?
Wie seit geraumer Zeit schon sind Aktien von Rüstungskonzernen gefragt. Rheinmetall in der ersten Börsenliga gehört dazu. Die Aktien von Hensoldt in der zweiten Reihe steigen um fast 10%. Und wenn wir von Porsche einmal absehen, da sind auch Autowerte gefragt. Viele Hersteller versuchen derzeit mit hohen Rabatten den Absatz von Benzinern und von Dieselfahrzeugen anzukurbeln. Die Subventionen auf E-Autos werden ja sukzessive zurückgefahren. Das macht sich in den Absatzzahlen bemerkbar. Mit Verbrennerfahrzeugen lässt sich aber nach wie vor noch gutes Geld verdienen.
In einer der vielen Tarifkonflikte bei der Lufthansa geht es nun in die Schlichtung. Wir hören gleich mehr im Bericht darüber. Wirkt sich das beim Kurs aus?
Lufthansa-Aktien sind heute deutlich im Minus, minus 0,7%. Sollte bei der Schlichtung kein Kompromiss gefunden werden, dann droht Verdi schon mit einem unbefristeten Streik. Die Urabstimmung dafür hat bereits begonnen.
Kurzer Blick noch auf ein paar Aktien aus den kleineren Indizes, die auffällig waren. Der Labordienstleister Synlab zum Beispiel, dessen Geschäftszahlen nicht so gut ankamen.
Das Unternehmen hat mit steigenden Kosten zu kämpfen. Es gehört zu denjenigen, die in Zeiten der Corona-Pandemie gut verdient haben. Nicht zuletzt deshalb, weil es in Europa in mehr als 30 Ländern aktiv ist und von daher auch länderübergreifende Großaufträge erfüllen konnte. Covid-Tests sind nicht mehr so gefragt. Die Umsätze gehen deutlich zurück. Einsparungen, Preiserhöhungen, Verkäufe von Unternehmensteilen, all das wirkt nur bedingt.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Eben gehört, bei der Lufthansa hat im Tarifkonflikt mit Verdi um die Verträge fürs Bodenpersonal die Schlichtung begonnen. Auch Bahn- und Lokführer verhandeln ja wieder. Geht die Streikwelle zu Ende? Mischa Erhardt ist da eher vorsichtig.
Einige der Hauptkontrahenten sitzen mittlerweile wieder am Verhandlungstisch oder befinden sich in der Schlichtung. So das Lufthansa-Management und die Gewerkschaft Verdi für die rund 25.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals. Hier hatte der Konzern zuletzt 10% Lohnerhöhung bei einer vergleichsweise langen Laufzeit des Tarifvertrages geboten. Verdi forderte bislang dagegen 12,5% mehr bei einer Laufzeit von einem Jahr.
Die Beschäftigten merken seit der Corona-Krise, dass die Lufthansa einseitig ihre Lufthansa-Familie aufgekündigt hat, indem sie Personal entlassen hat, indem sie Krisenbeiträge von den Beschäftigten genommen hat und jetzt nicht mehr bereit ist, diese zurückzuzahlen, jetzt, wo die Lufthansa wieder Rekordgewinne schreibt.
So wäre die Verhandlungsführer Marvin Reschinski im Verlauf der Auseinandersetzung, bei der durch Warnstreiks bereits hunderte Lufthansa-Flüge ausgefallen sind. Die Schlichtung hat heute in Frankfurt begonnen und soll vor Ostern, noch an diesem Gründonnerstag, enden. Bis dahin wird es keine Streiks geben. Parallel läuft bis Donnerstag die Verdi-Urabstimmung über unbefristete Streiks der Bodenbeschäftigten, was den Einigungsdruck erhöht.
Das Entscheidende ist, dass eine Urabstimmung sozusagen die finale Drohung der Gewerkschaft ist,
sagt Tarifexperte Hagen Lesch vom Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft IW.
Und insofern ist das in der Tat auch taktisch ein Instrument, um noch einmal den Verhandlungsdruck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen.
Was nach Donnerstag kommt, ist trotz Schlichtung aber bis dato ungewiss. Die Lufthansa verhandelt zugleich auch noch mit anderen Beschäftigtengruppen im Konzern, unter anderem mit den Kabinenbeschäftigten. Ungelöst ist auch der Tarifstreit zwischen Flughafenbetreibern und Verdi für das Sicherheitspersonal an Flughäfen. Hier fordert die Gewerkschaft eine Schlichtung. Verhandlungen finden in diesen Tagen auch statt bei der Deutschen Bahn im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL. Zwar sprechen beide Seiten von Fortschritten und halten eine baldige Lösung für greifbar, doch diese Zuversicht hatte es auch in der Vergangenheit gegeben, bevor beide Seiten dann wieder zerstritten auseinandergingen und Streiks im Bahnverkehr folgten.
Nur Insider wissen, wie der Stand der Verhandlungen ist, aber ich glaube, die Konflikte schwelen jetzt schon sehr, sehr lange. Insofern gehe ich mal davon aus, dass auch irgendwann die Gewerkschaften ihr Konfliktpotenzial als ausgereizt betrachten.
So der Tarifexperte des IW Hagen Lesch. Doch sicher ist nicht, ob die GDL das auch so sieht. Auch laufen noch einige Tarifkonflikte in den Regionen im öffentlichen Personennahverkehr, die zu Streiks führen können, wie am vergangenen Wochenende beispielsweise in einigen Regionen und Städten Sachsen-Anhalts. Momentan ist es aber insgesamt ruhiger geworden als in den streikreichen vergangenen Wochen. Zumindest einige der Konflikte könnten aber jederzeit wieder aufflammen.
Mischa Erhardt war das. Die EU-Kommission eröffnet ein Verfahren gegen Apple, gegen die Google-Mutter Alphabet und den Facebook-Mutterkonzern Meta. Es soll geprüft werden, ob die Konzerne gegen neue EU-Regeln verstoßen haben. Peter Kapern dazu.
Drei Schwergewichte der Digitalwirtschaft nimmt die EU-Kommission gleichzeitig ins Visier. Allen dreien wird vorgeworfen, sich an die Verpflichtungen des Digital Market Acts nicht zu halten. Dieses Gesetz, das Anfang März in Kraft getreten ist, definiert sogenannte Gatekeeper, Torwächter also, die durch ihre schiere Größe die Macht haben, festzulegen, zu welchen Bedingungen private User und andere Unternehmen Zugang zu den digitalen Märkten haben. Dem Google-Konzern Alphabet wird vorgeworfen, eigene Produkte bei der Google-Suche zu bevorzugen. Meta, dem Mutterkonzern von Facebook und Instagram, wird vorgeworfen, User auf unzulässige Weise zur Freigabe ihrer persönlichen Daten zu zwingen. Und bei Apple lautet der Vorwurf, dass bestimmte Apps von den Telefonen des Konzerns nicht gelöscht werden können. Der Digital Markets Act soll für faire Wettbewerbsbedingungen auf den digitalen Märkten und für Wahlmöglichkeiten der Verbraucher sorgen. Die jetzt eingeleiteten, vertieften Untersuchungen der Kommission können bis zu einem Jahr dauern. Am Ende könnte die Kommission Geldstrafen im Umfang von bis zu 10% des weltweiten Umsatzes der Konzerne verhängen.
Der Bericht von Peter Kapern. Und Themenwechsel: Shisha-Bars, diese Lokale, in denen gemeinsam Wasserpfeife geraucht wird, macht eine auf den ersten Blick unscheinbare Änderung beim Tabakverkauf zu schaffen. Der Tabak für die Shishas darf nämlich in den Shisha-Bars nicht mehr aus großen Packungen rausgenommen werden. Er muss in exakt 25 Gramm Päckchen abgegeben werden. Es geht dabei um Steuern, es geht um Schwarzmarkt. Was genau an dieser Änderung das Problem ist, das habe ich vor der Sendung Volker Reger gefragt, den Geschäftsführer des Bundesverbands Wasserpfeifentabak.
Ja, zunächst ist es so, dass es bisher Packungsgrößen von 200 Gramm die größte oder die den größten Anteil im Markt hat oder auch bis zu einem Kilogramm für Shisha-Bars. Und jetzt hat der Gesetzgeber eine Mengenbegrenzung von 25 Gramm pro Packung vorgesehen. Das hat zur Folge, dass aufgrund dieser kleinen Verpackungen, die durchschnittlich hoch versteuert werden und die Produktionskosten sehr hoch sind, sich der Preis für die Konsumenten von 80 bis 100 Euro im Jahr 2021 auf jetzt 160 bis 180 Euro verdoppelt hat. Und gleichzeitig hat sich der Einkaufspreis für die Shisha-Bars etwa vervierfacht.
Um das nochmal genau zu kapieren, seit Mitte 2022 gibt es die neue Verpackungsvorschrift, die also nur noch den Verkauf von Tabak in diesen 25 Gramm Packungen erlaubt. Wie war das denn vorher? Da hat man große Packungen gehabt und hat kleine Portionen rausgenommen.
Genau, das hat man in den Shisha-Bars gemacht. In den Läden hat man einfach das ganz normale geschlossene Gebinde gekauft. Aber, und das ist der große Knackpunkt gewesen, das ist im deutschen Tabaksteuerrecht gar nicht vorgesehen. Das heißt, sie dürfen nicht einfach aus einer geschlossenen Verpackung eine einzelne Portion abgeben. Und anstatt das zu erlauben, hat man dann gesagt, dann begrenzen wir die Menge, die abgegeben werden darf. Denn sonst hätte die Bar theoretisch es ist aber nie so nachverfolgt worden von den Behörden, eine Steuerhinterziehung begangen, weil sie eigentlich, wenn die Shisha 16 Euro gekostet hätte, auf die 16 Euro die komplette Tabaksteuer, also auf die Shisha, die Bereitstellung der Shisha und so weiter und so fort, hätte abführen müssen. Das wären 4-5 Euro gewesen pro Shisha. Das ist natürlich grundsätzlich erstmal schwierig zu verstehen, wenn es sich überhaupt um die Feinheiten des deutschen Tabaksteuerrechts handelt. Aber vor allem ist es auch nicht praxistauglich. Und anstatt nun, wie gesagt, eine vernünftige Lösung zu nehmen und zu sagen, Mensch, die Shisha-Bars, die akzeptieren wir auch in der Kultur, die ja Teil der Jugendkultur ist und auch für Migranten ein mitgebrachtes Stück Heimat ist, hat man nun gesagt, wir setzen da an, dass Konsumenten, die stellen 75% des Marktes, mit diesen Kleinstpackungen umgehen müssen. Übrigens auch zu einem großen Nachteil für die Umwelt, weil wir natürlich den doppelten Verpackungsmüll haben und sehr, sehr viel Luft durch die Gegend fahren müssen.
Und warum genau 25 Gramm? Weil so viel in den Kopf einer Shisha-Pfeife passt?
Nein, gar nicht. Shisha-Köpfe sind nicht genormt. Die können 10 Gramm fassen, vielleicht 12 Gramm oder auch 18 Gramm, bis hin zu 60 Gramm. Da gibt es gar keine richtige Normierung oder kein Standard. Das sind ja auch teilweise handgefertigte Tonköpfe. Das macht das Ganze so ein bisschen schwierig. Und warum man dann genau auf die 25 Gramm gekommen ist, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Sie haben eben gesagt, das Shisha-Rauchen ist deutlich teurer geworden. Auch die Einkaufspreise sind höher geworden. Können Sie denn erkennen, dass die neue Regelung wirklich die Lage der Shisha-Bars eklatant verändert hat? Wobei man ja wahrscheinlich nicht alles auf die 25 Gramm Verpackungen zurückführen kann. Corona, höhere Energiepreise, das hat ja den Shisha-Bars wie überhaupt der Gastronomie ja schon vorher zu schaffen gemacht.
Ja, also das stimmt natürlich. Für die Shisha-Bars gibt es viele unterschiedliche Faktoren. Aber wenn sich für ein Produkt plötzlich der Einkaufspreis vervierfacht und Sie können an einem Produkt keinen Gewinn mehr machen, wäre das ja ungefähr so, als würden Sie, ich sage mal, ein Kaltgetränk zum Einkaufspreis weitergeben, dann machen Sie keinen Gewinn. Das macht das wirtschaftliche Überleben deutlich schwieriger. Und durchaus lassen sich nicht alle Probleme auf die Mengenbegrenzung zurückführen, aber die Mengenbegrenzung und auch die Zusatzsteuer haben auf Wasserflaschentabak, die seit 2022 erhoben wird, haben einen massiven Einfluss darauf gehabt, dass das Preisgefälle nach oben ging, Konsumenten nicht unbedingt die Preissteigerung tragen können und vor allem hat sich der Schwarzmarkt ganz rasant entwickelt.
Zuständig für diese Steuern auf den Tabak ist ja das Finanzministerium. Haben Sie Hinweise darauf, ob das Ministerium Ihrer Branche entgegenkommt? Wobei eigentlich geht das Ganze ja auch aufs Konto der Vorgängerregierung, oder?
Ja, das Ganze geht tatsächlich auf eine Regelung zurück, die noch im alten Kabinett beschlossen worden ist, damals mit dem Finanzminister Olaf Scholz. Wir sehen das allerdings eher als problematisch an, dass hier, uns liegen die Unterlagen vor, wie es zu dieser Verordnung kam, dass hier einfach nicht auf die Interessenverbände gehört wurde, dass der Markt völlig falsch eingeschätzt wurde.
Nicht auf die Interessenverbände zu hören, gilt ja gemeinhin als Tugend, oder?
Aber die Interessenverbände sind diejenigen, die ja eben die Erkenntnis aus der Wirtschaft haben, aus dem praktischen Leben und das dann in, ich sag mal, politische Formulierungen übersetzen.
Aber nochmal zu meiner Frage, ich hatte Sie ja unterbrochen. Haben Sie Hinweise darauf, dass das Finanzministerium unter Christian Lindner Ihren Forderungen entgegenkommt, also die Regelung aussetzt oder nochmal überdenkt?
Also wir sind grundsätzlich immer in Gesprächen mit dem Bundesfinanzministerium, insbesondere ja auch, weil hier über 250 Millionen Steuern, nur allein durch die Tabaksteuer, da kommt noch die Umsatzsteuer hinzu, jetzt in sowohl im Jahr 22 als auch im Jahr 23 verloren gegangen ist. Ich glaube, dass man dort so langsam auch erkennt, dass es sich hierbei um ein selbstgemachtes Problem handelt und es ist auch ehrlich gesagt an der Zeit, denn den Herstellern und auch den Händlern geht der Atem aus. Die haben seit 2 Jahren keine nennenswerten Einnahmen gehabt, sondern haben sozusagen nur Kosten getragen und vielleicht, wenn sie Glück hatten, kostendeckend gearbeitet. Und damit, und insbesondere auch mit den kommenden Herausforderungen, da ist das Stichwort Track and Trace, also der Nachverfolgbarkeit von Tabakwaren, die ab Mai umgesetzt werden muss, die Grenze gesetzt, weil dafür einfach nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.
Ich habe gerade nur nicht verstanden, Steuern verloren gegangen. Weshalb verloren gegangen?
Wir haben im Jahr 2021 etwa 6.914 Tonnen in Wasserpfeifentabak versteuert in Deutschland. Und im Jahr darauf, also als die Regelung schon gegriffen hatte, waren es dann nur noch 893 Tonnen und im letzten Jahr 727 Tonnen. Das heißt, es wurden im Jahr 2021 rund 300 Millionen Steuereinnahmen durch Wasserpfeifentabak generiert, also nur die Tabaksteuer. Und in den letzten beiden Jahren jeweils weniger als 42 Millionen Euro. Das heißt, da ist eine riesige Lücke plötzlich im Bundeshaushalt aufgeklappt.
Was schlägt denn Ihre Branche konkret vor, statt der 25 Gramm Verpackungsbegrenzung? Was sollte stattdessen passieren?
Also anstelle der Mengenbegrenzung und übrigens auch der Zusatzsteuer, um das Produkt möglichst wenig attraktiv für den schwarzen Markt zu machen, denn das ist das originäre Problem dabei, wäre es viel, viel einfacher, die Einzelportionsabgabe in den Bars zu erlauben. Dann gibt es weniger Steuerverstöße. Das gibt es bei der Zigarre schon. Die darf einzeln abgegeben werden. Das könnte man sich auch für Wasserpfeifentabak überlegen. Zum anderen setzen wir uns als Verband für eine bundesweite Lizenz für Shisha-Bars ein. Das heißt, wenn Shisha-Bars dann zum Beispiel Steuerverstöße begehen, Geldwäsche belangt werden oder vielleicht auch illegale Glücksspielautomaten aufstellen, dass die dann diese Lizenz auch wieder verlieren können, dann wird das Ganze deutlich unattraktiver für kriminelle Akteure.
Volker Reger war das, vom Bundesverband Wasserpfeifentabak, auch Shisha-Verband genannt. Mit Batterien für E-Autos fing die Sendung an und sie hört auch auf damit. In den Wirtschaftskommentaren geht es um die E-Autos, deren Absatz seit dem Ende der staatlichen Kaufförderung eingebrochen ist.
Die Südwestpresse aus Ulm schreibt: Der von Tesla angefachte und von chinesischen Herstellern beförderte Preiskampf, der Wegfall der staatlichen Förderung und die große Skepsis unter den Verbrauchern haben den Markt in kurzer Zeit in die Knie gezwungen. Deshalb die hybride Strategie, erstmal weiter mit Verbrennern, bis der Markt für die Elektroautos tatsächlich vorhanden ist. Diese Strategie geht mit einem hohen ökonomischen Risiko einher. Es ist nicht gesagt, dass jeder deutsche Hersteller am Ende überleben wird. Vieles wird sich daran entscheiden, wie die Politik reagiert. Lässt sie sich beeindrucken vom neuen Kurs der Hersteller oder setzt sie, diesmal richtig, auf Elektromobilität und schafft die Voraussetzung für eine breite Nutzung der umweltfreundlicheren Technologie? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf die Ladeinfrastruktur für E-Autos. Es gibt immer mehr Elektroautos, die richtig schnell aufgeladen werden können. In 15 bis 30 Minuten, dem Zeitaufwand einer üblichen Tank- oder Kaffeepause. Auch deutsche Anbieter haben dazu immer mehr zu bieten. Damit könnte es einfacher werden, lange Strecken mit dem Elektroauto zu fahren. Doch es gibt auch eine Schattenseite. Den Anforderungen für richtig schnelles Laden genügen nur 13.000 Ladesäulen in ganz Deutschland. Wenn die Elektroautos schneller laden und nicht mehr stundenlang an der Säule stehen müssen, braucht Deutschland nicht mehr die 1 Million Ladesäulen, von denen im Koalitionsvertrag der Ampel die Rede ist. Rund 130.000 könnten reichen. Doch auch bis dorthin ist der Weg noch weit.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten Deutschland heute. Dann mit Petra Enzeminger am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.